Also, das ganz besonders für mich toll, hier zu sein. Ich stelle Ihnen mal vor, ich heiße Martin, ich komme ursprünglich aus Hamburg. Und ich war hier in dieser Gemeinde, Alex, hilf mir, waren das 6 Jahre, 7 Jahre? Ich weiß, dass ich studiert habe und ich habe ziemlich lange studiert. 14 Semester, kann schon hinkommen. Und ja, bedeutet mir viel. Es gibt viele persönliche Beziehungen. Ich bin hier im Grunde auch in dieser Gemeinde damals aus so einer Krisen-Wüstensituation rausgekommen. Und deswegen, ja, hängt mein Herz doch auch hier. Und ich freue mich, ich bin so cool. In diesem Raum habe ich allerdings noch nie gepredigt. Das letzte Mal, als ich hier war, war hier irgendwie gar nichts drin. Das war wie Baustelle oder so. Kann sein, ne? Na gut. Also, ich werde jetzt also eine Predigt halten und habe mir dazu ein kleines Gimmick mitgebracht, weil meine Vollmacht irgendwie nicht mehr so ausreicht, habe ich den Eindruck. Und deswegen versuche ich meinen Worten mit etwas Krach Nachdruck zu verleihen. Oh, ist die laut. Ich habe die vorhin erst ausgepackt, bei Amazon bestellt. Na gut, ich glaube, ich mache das irgendwie doch lieber mit der Vollmacht. Oder kann man trotzdem machen, meinst du? Ja, okay, gut, alles klar. Okay. Der Mann am Mischpult. Okay. Also, ich möchte predigen über ein Thema. Und ich weiß, das sagt immer jeder Prediger am Anfang, das, was ich euch jetzt sage, ist das Allerwichtigste. Aber es ist wirklich für mich zurzeit absolut Gebot der Stunde, eine Sache, mit der sich jeder Christ, jeder evangelische, katholische, freikirchliche und auch jeder Jesus-Freak-Christ irgendwie beschäftigen sollte. Ich glaube, es liegt auf Gottes Herzen und mein Traum, mein Wunsch ist, dass das auch ein bisschen nach meinem Gelaber hier vorne auch ein bisschen auf eurem Herzen landet. Ich lese euch dazu 3 Bibelstellen vor und ja, auch ich habe ein Update bekommen. Also ich bin nicht nur dicker geworden, wie ihr schon festgestellt habt. Ja, ich habe irgendwie in Hannover bei den Freaks neulich gepredigt und da hatte ich immer so ein unglückliches Foto von der Seite von mir gemacht, was dann bei Facebook gelandet ist und irgendein netter Kommentar war dann schwanger, Fragezeichen. Nein, einfach nicht mehr in Form. So, und jetzt habe ich auch noch, und, sehe ich ein bisschen intellektueller jetzt aus? Danke. Okay. Gut, also ich lese vor aus Matthäus 28 einen ganz berühmten Satz, den Jesus gesagt hat. Matthäus 28, Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. 2. Vers, Markus 16, wieder die letzten Worte, die uns überliefert wurden, die Jesus zu uns gesprochen hat, zu seinen Leuten gesprochen hat. Und da wird es uns so übersetzt, übertragen. Und er sprach zu ihnen, Jesus, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und meine letzte Stelle ist aus der Apostelgeschichte, die so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ich werde euch nachher erklären, warum. Da ist Paulus auf dem Aeropark, das war so ein Berg irgendwo in Griechenland, ein griechischer Berg, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie da griechische Götter verehrt. In Athen war der, genau. Und zwar steht da auf Apostelgeschichte 17, Vers 22, da stellte sich Paulus in die Mitte des Aeroparks und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch ein Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkünde ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Ich bete noch mal kurz. Jesus, du weißt, ich bin ein bisschen angeditscht, irgendwie gesundheitlich, so Erkältung und Magen und so weiter. Und ich weiß aber, dass das irgendwie dich nicht davon abhalten soll und kann, dass du jetzt irgendwie auf unser Herz bereit machst, zu hören, was du uns heute zu sagen hast, Jesus. Und ich bitte dich, Gott, dass du ja meine Worte, meine vielleicht komischen Worte benutzt und daraus irgendwas machst, Herr, was uns verändert, was uns bewegt, was uns vielleicht irgendwie Feuer in den Hintern macht, keine Ahnung, was uns in eine Richtung bringt, die du uns, mit der du uns, ja, in die wir gehen sollen, in die du uns bringen willst, in die du uns vielleicht auch treiben willst. Ja, Amen. Anfang des Jahres, letzten Jahres, ging eine Meldung durch die Medien, durchs Internet und zahlreiche Zeitschriften haben es auch abgedruckt. Und zwar hat man da berichtet, dass aus der katholischen Kirche alleine im letzten Jahr 220.000 Leute ausgetreten sind. Und das war ein neuer Rekord und deswegen war das auch eine Meldung wert. Bei der evangelischen Kirche sieht es ein bisschen anders aus. Die geben ihre Zahlen irgendwie nicht so bekannt, ganz schlau. Da ist aber so durchgerutscht, dass da wohl auch so 50.000 Kirchenaustritte 2014 zumindest zu verzeichnen waren. 50.000, 80.000 so in dem Dreh. Jetzt denkt man nun, okay, die sind wahrscheinlich alle irgendwie zu den Freikirchen gegangen und die sind jetzt alle irgendwie bei den Jesus-Freaks oder bei den Adventisten oder den FEGlern oder den Charismatikern oder bei Vineyard oder bei ICF oder sonst wo. Aber wenn man mit den Leuten da spricht, die diese Gemeinden leiten, und ich hatte irgendwie, war mal auf so einer komischen Treffen da eingeladen, wo so ein paar von diesen Hansels da irgendwie saßen, habe ich mich mit denen unterhalten und mal so gefragt, wie ist das eigentlich bei euch, sag mal, wachst ihr eigentlich oder schrumpft ihr? Bekehren sich bei euch Leute? Gibt es da Leute, die irgendwie zum Glauben finden? Wie passiert das? Und ich war doch überrascht, dass tatsächlich auch die großen Freikirchen letztendlich schrumpfen. Und wenn sie nicht schrumpfen, dann ist das nur ein Grund, weil die alle ganz viele kleine Kinder kriegen und die kleinen Kinder dann sozusagen in der Jungschar und dann irgendwie so in der Gemeinde landen. Jetzt hört man natürlich von so neuen Gemeinden, ich bin auch in Berlin bei den Freaks, aber auch im ICF, die machen echt ganz coole Gottesdienste und da ist irgendwie Wachstum, da passiert irgendwie was, da passiert jetzt irgendwie ein Aufbruch und Leute kommen zum Glauben. Aber auch da, wenn man mal fragt, ist es so, dass ganz wenige dahin gehen und dann wirklich da zum Glauben kommen, Leben mit Jesus anfangen, sondern da eigentlich nur so ein, man nennt das auch theologisch, ein Transferwachstum stattfindet. Das sind also ganz viele Leute, die waren dann in irgendeiner Gemeinde und das fanden sie dann da irgendwie nicht mehr so cool. Dann waren sie im ICF und wow und Video und Lasershow und tolle Band und tolle Beleuchtung und cooler Pastor und der sieht ja aus wie ein Model und dann haben sie irgendwie sich beschlossen, da in diese Gemeinde zu gehen. Ja. Ja. Und das ist schon ein Gedanken wert, sich darüber mal einen Kopf zu machen. Ja. Denn es finden ja... Man nennt das missionarische Aktivität statt. Ich weiß, dieses Wort Mission ist irgendwie kacke, weil man sofort dann an die Afrikaner denkt, wo dann irgendwelche Missionare hingefahren sind und dann mit einer Bibel auf dem Kopf, die dann irgendwie bekehrt haben. Das ist nicht das, was ich meine. Aber es finden diese Aktionen statt, diese Aktivitäten statt. Ja, pro Christ, Jesus House, Alpha-Kurs, helft mir, was findet ihr bei euch in der Gegend statt? Grundkurs des Glaubens. Also da werden ja schon Sachen irgendwie an Start gebracht und doch scheint es so zu sein, dass auch die Leute, die da neu zum Glauben kommen, nicht die auffangen können, die auf der anderen Seite irgendwo wieder runterfallen, irgendwie die Gemeinde verlassen, den Glauben verlassen, die Kirche verlassen. Und wisst ihr, was mich so ein bisschen wundert? Obwohl man das eigentlich sehen kann, beobachten kann, feststellen kann, geht irgendwie kein Aufschrei durch die Christenheit. Es ist irgendwie, scheint uns doch irgendwie relativ am Arsch vorbeizugehen. Es ist irgendwie nicht so, dass man das Gefühl hat, dass es uns was ausmacht, dass wir irgendwie sagen, ja, das muss sich ändern, dass die Leute ins Gebet treibt, ja. wenn man sich mal so rumhört, irgendwie, worüber machen sich die Leute in den Kopf, irgendwie die Christen, dann geht's dann um irgendwelche theologischen Fragen, darf man jetzt Christ sein und schwul sein oder nicht? Und dann haut man sich da irgendwie schwere Geschütze an den Kopf oder streitet sich über irgendwelche Werte und Finanzen, allem möglichen Kram. Aber es scheint nicht so zu sein, dass es den Leib Christi im Ganzen wirklich bewegt, betrifft, auf dem Herzen liegt, was ausmacht. Jetzt denkt man, okay, Jesus Freaks, leider ist es bei uns auch nicht anders. Leider ist es bei uns auch nicht anders. Ich komme jetzt ziemlich viel rum, also habe jetzt ja wieder so ein Jahr, wo ich bei den Freaks irgendwie angestellt bin und alle Gruppen besuche, das ist total interessant und voll geil und unterhalte mich dann auch mit den Leuten und sie beobachte so die Gemeinde, fragt so, wie geht's bei euch? Und es gibt so ein paar Gemeinden, da geht's noch echt ab und da ist noch Wachstum und so. Aber im Groben muss man sagen, ist auch bei den Jesus Freaks als Bewegung so, dass Gruppen eingehen, viele Gruppen nur noch aus 2-3 Leuten bestehen. Wir waren mal 120 Jesus Freaks Gruppen, jetzt sind wir so, ich glaube, Wolfgang hilft mir, 40, 36. Also auch bei uns, bei den Freaks, scheint es irgendwie gerade nicht so richtig abzugehen, was das Thema angeht. Ich möchte, bevor ich weiter mit euch über das Thema nachdenke, nochmal kurz zusammenfassen, was meine ich mit diesem beknackten Wort Mission. Ja? Also für mich bedeutet das, dass jemand, der vorher nicht mit Jesus gelebt hat, Jesus nicht als Freund hatte, aber auch nicht als Chef hatte, zu einem Punkt gekommen ist in seinem Leben, wo er gesagt hat, das muss ich ändern. Ich will ab sofort in Richtung dieses Jesus leben. Deswegen nennt man das ja auch Bekehrung. Ne? Man kehrt um, man schlägt einen neuen Weg ein. Ab sofort will ich mit diesem Jesus leben. Dieser Jesus soll das Sagen haben in meinem Leben. Er soll mein Freund sein. Ich will in Richtung Himmel, in Richtung Paradies leben. Das, was Jesus ausmacht, soll auch mir etwas ausmachen. Er soll mich verändern. Er soll mein Freund sein. Aber er soll auch mein Chef sein. Ich habe so ein paar Gedanken, die ich euch zu dem Thema sagen will. Und nachdem ich diese Gedanken oder Thesen euch gesagt habe, habe ich auch ein paar Vorschläge, wie man das vielleicht ändern kann. Das Erste, was ich euch gerne irgendwie aufs Herz drücken will, aufs Ohr drücken will, viele von euch, ich weiß nicht, wie lange ihr bei den Freaks so seid oder hier in die Gottesdienste kommt. Mir ist das total wichtig, klarzumachen, dass die Jesus Freaks immer, solange ich denken kann, missionarisch waren. Wir waren eine missionarische Bewegung. Und beim Freakstalk, unserem Festival, haben sich die Leute für Jesus entschieden. In den Gottesdiensten haben sich die Leute für Jesus entschieden. Das war so ein bisschen unsere Identität. Jetzt hupe ich mal eben, weil mir das so wichtig ist. Ah! Geht das in euer Herz rein? Ich weiß nicht, ob das hilft. Na gut. Ja, also ich habe mich neulich mal mit Christian unterhalten. Mit dem war ja so der erste Christian Reschke. Cookie Reschke, wer von euch kennt den? Ein paar Hände sehe ich. Und wir haben uns mal so unterhalten, so die ersten Jahre Jesus Freaks in Hamburg damals. Und wir haben eigentlich so festgestellt, dass ich sag mal so die ersten drei, vier Jahre, es gab es eigentlich keinen Abend, wo sich nicht mindestens einer irgendwie entschieden hat, Christ zu werden. Und wenn das mal nicht so war, wenn mal irgendwie am einen Abend war, wo irgendwie keiner sich bekehrt hat, dann haben wir echt danach gedacht, oh Scheiße, wir machen gerade ganz schlimme Sünde und Jesus, bitte zeig uns, wo wir falsch liegen. Das muss sich irgendwie sofort ändern. Und irgendwann wurde das irgendwie immer weniger. Und ich weiß, ich habe ein paar Ideen, woran das liegt, aber es ist mir einfach wichtig zu sagen, das ist Teil unserer Identität, Teil unserer Jesus-Freaks-Identität, dass wir das auf dem Herzen haben, dass wir Bock drauf haben, dass es uns was ausmacht, dass Leute zum Glauben finden. Und das ist wichtig, und eigentlich müsste ich jetzt nochmal hupen, immer wenn so, ich hupe jetzt nochmal. Oh, Heiliger Geist, spürt ihr ihn durch die Hupe kommen? Also wisst ihr, immer wenn Leute, neue Leute zur Gemeinde kommen und Christen werden, das ist, wirkt auch immer wie so eine Vitaminspritze für die ganze Gemeinde. Das ist echt so. Ja? Wenn ihr irgendwie mal so einen Hauskreis habt, eine Kleingruppe habt zu Hause und dann kommt so ein frischer, junger Christ dazu Und der stellt dann erstmal so die ganzen Fragen wieder neu. Irgendwie, warum beten wir eigentlich Bibel? Was heißt das? Irgendwie, Gott redet, wie redet er denn? Er lebt auch diese ganzen neuen, frischen Sachen, ist on fire, begeistert für Jesus. Und davon profitieren alle. Das ist wie so ein Feuer, was sich neu ausbreitet, neue Begeisterung. Das ist wie so eine Vitaminspritze. Und ich weiß noch, bei den Freaks am Anfang haben wir, das hat uns auch irre Spaß gemacht, ja, und es hat uns motiviert. Also auch, ich sag mal, heilig zu leben oder unser Leben geschissen zu kriegen, ja. Einer der Gründe war, weil wir Bock drauf hatten, das zu sehen, dass Leute sich bekehren, weil es so geil war, weil es so Hammer war, irgendwie so einen Typen zu sehen, der dann irgendwie 2-3 Mal abends zu uns gekommen ist und das war irgendwie so ein berühmter Dealer aus Harburg und dann hat er irgendwie Jesus kennengelernt und hat dann jede Woche wieder erzählt, was für geile Sachen er mit Jesus erfahren hat und das war wie so ein Feuer, was sich ausgebreitet hat und was uns alle auch angezündet hat. Zweitens, der erste Punkt war jetzt so ein bisschen zum schmackhaft machen. Das zweite ist aber auch eine Sache, die ich finde, auch wir hören müssen. Diese Worte, die Jesus seinen Leuten gesagt hat, es waren seine letzten Worte. Sowohl Matthäus als auch Markus berichten uns das. Es waren die letzten Worte, die er seinen Leuten gesagt hat. Und es ist interessant, dass es überschrieben wird mit Missionsbefehl. Ja? Also es war nicht nur so, dass Jesus irgendwie gesagt hat, ja, Leute, also ich bin jetzt für euch gestorben und wir haben ja so irgendwie, habe euch Abendmahl beigebracht und wisst jetzt, wie man so betet, Vater unser, habt ihr auch irgendwie gehört und jetzt wäre eigentlich auch mal ganz cool, wenn ihr vielleicht so, nachdem ihr so, ja, so ein paar Bibelsprüche auswendig könnt und so irgendwie euer Leben so einigermaßen und dann vielleicht noch so auf der Bibelschule bei Wort und Schlupf in Schupfelhausen wart und dann irgendwie so euch so richtig fit fühlt, dann könntet ihr eventuell euch auch mal überlegen, ganz eventuell, wenn ihr gut drauf seid und ausgeschlafen seid und am Abend vorher mal nicht gesoffen habt und nicht gesund, dann zu missionieren. Das meinte er nicht. Es ist ein Befehl. Es ist ihm wichtig gewesen. Und ich glaube, ein Grund, warum die erste Kirche so dermaßen abgegangen ist, ist, weil die Jünger das ernst genommen haben. Die haben echt gemerkt, ja, das ist Jesus wichtig. Das ist sein ganzes Leben, sein ganzes Wirken, seine Worte, seine Wunder, sein Tod, seine Auferstehung haben dadurch eigentlich erst Wert bekommen, dass sie diese Botschaft ausgebreitet haben und den Leuten das erzählt haben und das geteilt haben und dass das Christentum gewachsen ist und mehr Leute Feuer gefangen haben an diesem Jesus. Drittens, meine dritte These. Was ich festgestellt habe an meinem eigenen Leben, dass wenn man anfängt, wieder so missionarisch zu denken und evangelistisch zu denken, dass es stärkt auch deinen eigenen Glauben enorm. Es stärkt deinen eigenen Glauben enorm. Ich weiß noch, ich hatte irgendwie mit Jesus damals so einen Deal gemacht. Ich habe ja in Köln Pädagogik studiert. Und das war eigentlich ausgeschlossen, dass ich das schaffe. Also ich hatte irgendwie einen ziemlichen Matschhirn, weil ich so eine Drogenüberdosis mir in einem komischen, schwachen Moment irgendwie reingehauen hatte und ich hatte eigentlich eine Schädigung im Gehirn und eigentlich hätte ich es von meinem Gehirn hier gar nicht schaffen können, von meinem Intellekt sowieso nicht. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, okay Jesus, wenn du dieses Wunder machst, ja, und ich tatsächlich mein Studium schaffe, dann mache ich einen Deal mit dir, dann werde ich mich einen Tag lang in die Fußgängerzone am Neumarkt stellen, auf eine Kiste und mich zum Affen machen und predigen. Naja, und Gott hat es gemacht. Ich habe es tatsächlich geschafft, sogar besser als mein Abi vom Schnitt her. Das war echt ein Riesenwunder und dann musste ich es irgendwie machen, da habe ich dann irgendwie diese Kiste gestellt, habe mir dann so Karten vorbereitet und hatte dann so fünf unterschiedliche missionarische Predigten und habe dann die Leute dann gefragt, worüber soll ich jetzt predigen? 1, 2, 3, 4 oder 5? Und dann 5 und dann habe ich, was weiß ich, irgendwie Petrus auf dem Boot und so weiter. Naja, egal. Und ich weiß noch, abends lag ich dann im Bett und habe dann so nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen und habe gesagt, okay, es hat sich keiner bekehrt. Ich hatte ein paar gute Gespräche, aber mir selber hat das total gut getan. Mich hat das gestärkt. Mein Glauben hat das gestärkt. Meine Beziehung zu Jesus hat das gestärkt. Mich hat das extrem aufgebaut. Meine vierte und letzte These, bevor ich zu meinen Vorschlägen komme, ist ein Wort, was auch uns als Jesus Freaks, als Bewegung irgendwie angeht. Ja. Uns gibt es jetzt ja schon 20 Jahre, noch länger sogar. Und wir sind, sag ich mal so, auch als Bewegung am Anfang tierisch abgegangen. Und dann gab es irgendwie so eine Phase, wo es gekriselt hat, wo Dinge hinterfragt wurden, wo auch nochmal gefragt, was ist Jesus Freaks eigentlich, wo wollen wir eigentlich irgendwie hin? Und dann gab es diese Charta und diesen ganzen Prozess, den einige von euch vielleicht gar nicht mehr mitbekommen haben. Darf ich mal fragen, wer das noch mitbekommen hat von euch, als diese Charta entwickelt wurde? Oh doch, das sind einige, okay. Und das ist im Grunde so eine Kurve, die wir als Bewegung hingelegt haben. Und wenn man das mal vergleicht mit anderen Bewegungen, C4M zum Beispiel oder Junge Gemeinde oder so, da kann man feststellen, dass das eigentlich relativ normal ist. Ja? Also viele Gemeinden, auch Vineyard, gehen am Anfang erstmal tierisch ab und dann gibt es so eine Phase, wo plötzlich es kriselt und Dinge hinterfragt werden. Und dann ist im Grunde die große Frage, ob man aus dieser Kurve wieder rauskommt. Denn wenn man da wieder rauskommt, dann hat das Ganze viel mehr Fundament und es wächst viel stabiler und es wächst viel, viel fester und es wächst auch ja, mehr in die Tiefe hinein. Und das ist es, was ich mir wünsche für uns als Bewegung, für uns als Jesus Freaks und auch für euch als Gemeinde. Ja, ich weiß natürlich von eurer Situation und ich weiß, dass die letzten Monate nicht leicht für euch waren, ja, das ist klar. Und ich habe auch mitgelitten, weil ich irgendwie mich auch Teil dieser Gemeinde fühle. Aber ich möchte versuchen, euch irgendwie einen Ausblick zu geben hinter diese Krise, hinter diesen Gang nach unten in die Tiefe hinein und euch irgendwie zu sagen, hey, es gibt einen Weg, wo es wieder in die Weite geht, wo es wieder Hoffnung gibt, wo es wieder abgehen kann. Ja. Das ist Gottes Weg mit vielen, vielen Bewegungen und Gemeinden gewesen. Und das wird auch bei uns so sein, das glaube ich. Es ist auch immer eine Chance. Darf ich nochmal? Oh! Wird die eigentlich aufgenommen, die Predigt? Okay, das Aufnahmegerät könnt ihr dann schon mal bei eBay versteigern als defekt. So, Vorschläge. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie können wir als Jesus Freaks das ändern? Was muss bei uns passieren, dass wir wieder missionarischer werden, dass wir wieder mehr Leute für den Glauben begeistern, für Jesus begeistern? Und mein erster Vorschlag ist eigentlich was sehr, sehr Praktisches. Ich glaube, wir müssen uns fragen, immer wieder neu fragen und selbst wenn es nervt, wie ist eigentlich unser Gottesdienst für jemand, der von Tuten und Blasen und Bibel und Gebet und Heiliger Geist null Ahnung hat? Ja, mit diesen Ohren nochmal in Gottesdienst gehen und sich immer wieder neu dazu in Arsch treten, zu erklären, warum machen wir eigentlich Lobpreis? Singen wir hier nur Lieder und hören Jans wunderbare Stimme zu? Oder sagen wir den Leuten jedes Mal neu, hey, das sind Lieder und da singt vorne jemand, aber es sind doch alles Gebete. Und ihr könnt diese Lieder als Gebete zu Gott singen. Dass wir vor jeder Predigt, egal wie es nervt, und wenn du siehst, im ganzen Raum sind nur Leute, die schon 85 Jahre mit Jesus leben, trotzdem ist einfach als Routine, ja, damit rechnen, dass es doch einen gibt, der im Raum sitzt, der Jesus nicht kennt und dass man vor der Predigt sagt, ich halte jetzt eine Predigt und ich werde aus der Bibel vorlesen, aber wir glauben, dass Gott durch diese Predigt persönlich zu einem reden kann, deswegen beten wir vor einer Predigt und so weiter und so fort. Versteht ihr, was ich meine? Dass das für uns wie so wieder in unsere DNA irgendwie reinkommt, dass wir unseren Blick wieder von uns selber weg auch nach außen richten und uns immer wieder überlegen, was können wir machen, dass wir Leute erreichen, die in diese Gemeinde kommen und die von Jesus erstmal gar keine Ahnung haben. Ich denke auch, dass es, das sage ich auch bei anderen Jesus-Freaks-Gruppen, geil wäre, wenn wir das wieder als das ganz Normales ansehen in jedem Gottesdienst, und ich werde das auch heute noch machen, ich muss es ja auch natürlich praktisch werden lassen, ja, die Chance geben, einen Anfang mit Gott zu machen und Christ zu werden. Das war bei uns am Anfang wirklich ganz klar, irgendwie, ich in ganz Hamburg in der Szene wusste man, wenn du Christ werden willst, dann musst du zu den Jesus Freaks gehen. Da hast du eine Chance. Wenn du irgendwie von Jesus kennenlernen willst, wenn du Gott kennenlernen willst, dann musst du zu den Jesus Freaks gehen, da wirst du die Chance bekommen. Da gibt es jedes Mal die Möglichkeit, sich öffentlich dazu zu stellen, mit der Hand hochheben oder nach vorne kommen oder aufstehen, wie auch immer, das kann man natürlich variieren. So, ich war jetzt bei erstens, den zweiten habe ich glaube ich gelöscht, genau. Zweitens, ein Vorschlag. Ich glaube, dass wir als Jesus Freaks und auch als Christen, wir hatten ja irgendwie immer dieses Motto, irgendwie raus aus dem christlichen Ghetto. So, das war so ein Ding, was die Jesus Freaks am Anfang immer ganz doll bewegt hat. Aber manchmal frage ich mich, wenn ich so mich umgucke, auch bei Jesus Freaks, ja, irgendwo haben wir jetzt auch so unser eigenes Jesus Freaks Ghetto geschaffen, oder? Also es gibt doch viele Leute in der Bewegung, die, wenn sie ehrlich sind, eigentlich kaum noch Freundschaften mit Leuten haben, die keine Christen sind, die Jesus irgendwie nicht kennen. Und ich denke, wenn wir diesen Missionsbefehl ernst nehmen wollen, wenn wir das wieder erleben wollen, wenn wir das missionarisch wieder sein wollen, dann müssen wir uns wieder zu den Leuten ausstrecken, die Jesus noch nicht kennen, in unserer Nachbarschaft, bei der Arbeit, in der Uni, in der Schule, in der Ausbildung, im Fitnessstudio, beim Frauenfrühstück und Strickkurs und Häkel und sonst was Arbeit, egal, ja, dass wir uns wieder sagen, hey, ich, das ist wichtig, wenn ich diesen Auftrag ernst nehmen will. Drittens, das ist ein Punkt auch für Jan. Ich glaube, dass die Jesus Freaks als Bewegung und auch die Christen, dass wir Musik wieder neu entdecken müssen, als Möglichkeit von Jesus zu erzählen, als Möglichkeit, diese Hammerbotschaft, die wir von Jesus haben, an die Leute ranzubringen. Ja, warum? Wisst ihr, Musik ist die Sprache des Herzens. Und über einen Liedtext kann man so viel an Botschaft transportieren und so viel an guter Nachricht transportieren. Und ich glaube, dass wir als Bewegung, und ich weiß, dass ihr musikalisch als Gemeinde mega Plus habt, dass ihr immer geile Lobpreise hattet, ja, dass die Lobpreiser, dass die Leute, die Musiker in der Bewegung ihre Gabe, die sie von Gott bekommen haben, wieder mehr verstehen, auch als ein Instrument von Jesus zu erzählen, als missionarisches, als evangelistisches Instrument, als ein Auftrag von Jesus. Ich glaube, wir brauchen ein richtig krasses Studio in der Bewegung, wo Musiker hinkommen können, sich ausprobieren können. Wir brauchen, da muss irgendwie ein großes Ausrufungszeichen hinter sein. Musik bei den Jesus Freaks. Und es war mal so, soweit ich mich erinnern kann, gab es mal eine Phase, wo wir als Bewegung ganz viel Musik, durch Musik die christliche Landschaft geprägt haben, ja, Lobpreis und die Bands, die bei uns sich gefunden haben, haben ganz viel bewegt im Leib Christi und in der Welt hinaus, ohne dass wir das richtig mitbekommen haben. Ja, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich schon mal hier irgendwie erzählt, aber das ist immer so eine lustige Anekdote. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Lied. This is the air I breathe, bring. This is the air I breathe, bring. Ja, kennt ihr das? Okay. Ich finde dieses Lied furchtbar. Es ist A, kein Lobpreis, ja. Das ist kein Gebet. This is the air I breathe. Und außerdem finde ich die Melodie schrecklich, egal. Aber ich hatte da mal so ein lustiges Erlebnis. Da war ich bei einer Jesus Freaks Gruppe, ich verrate jetzt nicht bei welcher. Und vor mir saß eine jüngere Dame, die, keine Ahnung, irgendwas Schlechtes mittags gegessen hatte. Ich saß so leicht, wie hat er eher gerade so einen demütigen Touch in meiner Lobpreiszeit und kniete eher so ein bisschen tief, hatte also so die Mitte ihres Lebens vor mir. Plötzlich hörte man ein leises Zischgeräusch. Und in dem Moment blieb der Lobpreisleiter. Bring, this is the air I breathe. Und seitdem weiß ich, dass der Heilige Geist Humor hat. Ja. So. Meine nächste These ist, ich kürze das mal ab. Ich glaube, ich überziehe jetzt hier gerade so ein bisschen. Ich glaube, wenn wir das Evangelium rüberbringen wollen, müssen wir zu den Leuten hingehen. Ja, das war auch immer ein Ding, was Jesus Christ machen wollte. Wir können nicht erwarten, dass die irgendwie zu uns in den Gottesdienste kommen. Wir müssen deren Sprache sprechen. Wir müssen die irgendwie erreichen. Und ich glaube, wir können auch theologisch sehr, sehr, sehr viel weiter gehen als viele, als ich glaube, keine Gemeinde das überhaupt jemals macht. Ja. Der Pastor Kopfermann, das war so mein geistlicher Papi, der hat mich irgendwie zum Glauben gebracht und auch lange geprägt. Der hat irgendwie immer so gesagt, wenn man an das Evangelium denkt, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Versteht ihr? Also der Köder von einem Angel, der muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Anglermenschen mögen Würmer irgendwie nicht so gerne. Diese Stelle, die ich euch hier vorgelesen habe aus der Apostelgeschichte, die müsste man sich irgendwie als Poster an die Wand hängen, ja, weil es ist eigentlich klassische Irrlehre, die hier gepredigt wird, ja. Also, ich meine, was sagt Paulus da? Ja? Er sagt irgendwie, liebe Griechen, hallo, schön, dass ich mal hier zu euch predigen darf. Ich will euch von einem Gott erzählen, den ich kennengelernt habe. Und zwar war das so, ich bin hier irgendwie durch euren Ort spaziert und da war da so eine kleine Götzenfigur. Und unter dieser Götzenfigur war ein kleines Schild und da stand drauf, dem unbekannten Gott. Und diese Götzenfigur, die habe ich kennengelernt, von der will ich euch erzählen. Stell dich mal vor, Ulrich Pazani oder Billy Graham oder wer auch würde das heute in irgendeiner Gemeinde machen, der würde sofort hochkant rausfliegen. Das ist klassische Irrlehre. Das ist Häresie. Furchtbar. Was können wir daraus lernen? Wir können daraus lernen, dass man tatsächlich in der Verkündigung so weit gehen kann, so weit den Leuten entgegengehen kann, um sie letztendlich als Brücke zu Jesus zu führen. Ja, und ich denke, die diese Predigt gehört haben und sich dann bekehrt haben, die haben dann nach einem halben Jahr mit dem Herrn auch kapiert, dass der Herr und der Jesus und dieser kleine Götze irgendwie nicht so besonders viel miteinander zu tun haben. Für mich ist das auf jeden Fall ein Punkt, der mich